Seit einiger Zeit wird ja viel diskutiert über die Wehrhaftigkeit Deutschlands und die Gefahr durch Putins Russland. In den letzten Wochen hat das Thema auch nochmal an Fahrt aufgenommen. Der Grund? Über Polen, über Dänemark und sogar über Deutschland wurden Drohnen gesichtet. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es sich hierbei um russische Provokationen handelt. Wir fragen uns heute in Zurück zum Thema. Wäre Deutschland auf einen Konflikt vorbereitet, sowohl militärisch als auch im zivilen Bereich? Was passiert eigentlich im Ernstfall? Ich bin Jessie Hughes, schön, dass ihr dabei seid.
Detektor FM. Zurück zum Thema.
Dass sich viele Menschen gar nicht ausmalen wollen, was ein Krieg mit Russland bedeuten würde, ist verständlich. Expertinnen und Experten setzen sich mit diesem Szenario aber schon lange intensiv auseinander. Ferdinand Gehringer zum Beispiel ist sicherheitspolitischer Berater bei der Konrad-Adenauer-Stiftung und hat gerade mit dem Journalisten Johannes Steger ein Buch geschrieben: Deutschland im Ernstfall. In diesem Buch spielen die beiden Autoren anhand konkreter Szenarien durch, was in Deutschland geschehen würde, wenn es zum Worst Case kommt. Mein Detektor FM-Kollege Johannes Schmidt hat im Podcast Forschungsquartett mit Ferdinand Gehringer genau darüber gesprochen.
Was würde denn passieren, wenn jetzt zum Beispiel ein NATO-Land angegriffen wird, im Baltikum oder Polen? Welche Pläne greifen dann bei der Bundeswehr? Was passiert dann?
Also es sieht so aus, dass wir vor allen Dingen das Konzept der Gesamtverteidigung näher vorstellen wollen. Das umfasst die militärische Verteidigung, da gehen wir jetzt gleich drauf ein, auf die Bundeswehr, aber auch die zivile Verteidigung. Bei der Bundeswehr wäre es so, dass wenn natürlich die Spannungen weiter zunehmen, und da glaube ich, dass es nicht erst dann passiert, wenn wirklich ein unmittelbarer militärischer Angriff auf einen NATO-Staat passiert, sondern im Vorfeld schon viel, viel mehr passieren würde. Aber wenn wir mal davon ausgehen, dass es zu unmittelbaren Kampfhandlungen kommen würde, dann wäre natürlich die Bundeswehr unmittelbar involviert. Es würde aber im Rahmen der NATO ein Artikel 5 Bündnisfall ausgerufen werden, der dann dazu führt, dass man im Rahmen der NATO entscheidet, welche Maßnahmen ergreifen wir denn. Wenn diese Entscheidung getroffen wird, dann hat jeder NATO-Staat die Möglichkeit zu überlegen, welchen Beitrag leisten wir denn im Rahmen des Artikel 5, im Rahmen des Bündnisses. In Deutschland ist es so, dass wir sagen, jeder Angriff auf einen NATO-Partner ist auch ein Angriff auf unser Land. Dementsprechend greifen dann diese Mechanismen der Landesverteidigung auch, und die Bundeswehr beziehungsweise würde sich dann im Rahmen der Bundesregierung Gedanken machen, wie, in welcher Form die Bundeswehr Unterstützung leistet. Also wird die deutsche Brigade in Litauen beispielsweise weiter verstärkt oder brauchen wir andere Unterstützungsmaßnahmen? Das kommt ganz auf das Szenario an. Aber wir werden auf jeden Fall unmittelbar betroffen.
Was haben Sie denn für einen Eindruck gewonnen? Ist die NATO, die ist die Bundeswehr, da gut aufgestellt an der Stelle? Also gibt es viele Pläne, viele ausgereifte Pläne in den Schubladen für solche Szenarien? Oder haben Sie bei der Recherche eher den Eindruck gewonnen, dass da noch viel Nachholbedarf gibt?
Ich glaube, wir sind, was das Militärische angeht, auf einem Weg, der zwar nicht ideal ist, weil wir in vielen Dingen, was die Beschaffung angeht, noch viel zu träge sind. Auch die Problematik des Personals ist noch nicht so geklärt, auch nicht mit dem Wehrdienstmodernisierungsgesetz. Ich glaube, da brauchen wir noch Zeit, aber die richtigen Stellschrauben werden größtenteils schon angegangen. Man sieht im Rahmen der militärischen Verteidigung bei der Bundeswehr, dass über den Operationsplan Deutschland schon ein wichtiges Dokument vorliegt, was mit der Umsetzung dieser gesamten NATO-Planungen jetzt schon beschäftigt ist. Also die Bundeswehr ist permanent unterwegs. Vor allen Dingen das operative Führungskommando der Bundeswehr versucht in Gesprächen mit der Deutschen Bahn, mit der Lufthansa, mit anderen Industrieunternehmen zu schauen, wie sie denn Unterstützungsleistungen bekommen, dass, wenn dieser Fall eintreten sollte, dass wir vorbereitet sind. Und dieser Strang funktioniert dahingehend, dass ganz viele Beteiligte schon zusammengezogen werden. Das läuft vor allen Dingen auf regionaler Ebene über die Landeskommandos der Bundeswehr, die dann im Austausch sind, im regionalen Bereich diese Planungen vorzunehmen. Natürlich braucht das Ganze noch viel, viel mehr Zeit und es sind auch Riesenbereiche, die man da abdecken muss. Aber es tut sich auf jeden Fall was.
Na gut, das klingt ja schon mal nicht so schlecht zumindest. Das Gegenstück zum Militärischen ist das Zivile. Hier lautet das Zauberwort Zivilschutz. Was fällt denn alles unter Zivilschutz? Was ist damit gemeint?
Es ist so, dass wenn wir bei der Gesamtverteidigung von militärischer Verteidigung und von ziviler Verteidigung sprechen, dass unter die zivile Verteidigung zum einen der Zivilschutz gehört, zum anderen aber auch die Unterstützung der Streitkräfte. Das ist auch ein ganz, ganz wesentliches Element, weil wenn wir ganz, ganz viele Truppen in Deutschland beispielsweise haben, dann müssen die unterstützt werden. Die brauchen Essen, Unterkünfte, Versorgung, Wartung, alles drum und dran. Es gehört weiterhin dazu, dass die Grundversorgung der Bevölkerung aufrechterhalten wird. Und als viertes Element, dass der Staat seine Regierungsfunktionen, sein Regierungs- und Staatshandeln aufrechterhalten kann. Also das sind so die vier Säulen der zivilen Verteidigung. Wenn wir uns den Zivilschutz anschauen, dann geht es da vor allen Dingen darum, dass die Zivilbevölkerung vor Angriffen, vor Einwirkungen geschützt werden muss. Da gehört aber auch dazu, dass kritische Infrastrukturbetriebe beispielsweise weiterhin ihre Dienstleistungen erfüllen können, dass die Grundversorgung aufrechterhalten wird. Und da besteht aus unserer Sicht eine gewisse Gefahr, dass wenn wir in Deutschland aufgrund unserer Drehscheibenfunktion, falls sich die Situation zuspitzt, ein immer beliebteres Ziel für Sabotageakte, für Spionageakte, beispielsweise aus Russland werden, die dann eben unsere Infrastruktur vor allen Dingen in den Blick nehmen würde. Und das hat natürlich dann Auswirkungen auf unseren Alltag, weil beispielsweise Stromkraftwerke, Wasserwerke eventuell gestört werden.
Ja, da höre ich schon raus, dass Sie beim Zivilschutz bzw. der Zivilverteidigung nicht so überzeugt sind wie mit Blick auf die Bundeswehr. Wo sehen Sie denn die größten Nachholbedarfe in Deutschland? Also wenn wir jetzt Prioritäten stecken müssten, wo müssen wir wirklich draufsatteln in den nächsten Jahren?
Ich würde das Ganze, vor allen Dingen im Rahmen des Zivilschutzes geht es darum, dass die personelle Ausstattung noch nicht ideal ist. Wir verlassen uns noch viel zu sehr auf unser hervorragendes Ehrenamt in Deutschland. Das reicht aber nicht aus. Ja, wir brauchen also noch deutlich mehr Personal. Auch die Ausstattung muss sich verbessern. Nicht zuletzt hat deswegen auch der Bundesinnenminister angekündigt, dass man jetzt einen Pakt für den Zivilschutz schnüren möchte. Also die Ausstattung von THW, von Feuerwehr, von den Rettungsdiensten, die müsste man auf jeden Fall noch verbessern. Und was ganz, ganz elementar ist in diesem Zusammenhang, ist die Koordination. Also wir haben schon sehr, sehr viele Dinge, die im Zivilschutz gut laufen, aber wenn wir uns so ein Szenario anschauen, wo es darum geht, dass wir von der zivilen Seite auch die militärische Seite unterstützen müssen und von der zivilen Seite dafür sorgen müssen, dass die Bevölkerung weiterhin versorgt wird, dann fehlt es noch so ein bisschen an dem koordinierenden Element. Also wie priorisieren wir denn Aufgaben? Wer ist denn im Lead? Wen brauchen wir denn für welche Aufgaben auch? Ne? Und das ist ein ganz, ganz elementarer Bestandteil, der da noch extrem ausbaufähig ist. Und ein weiterer Punkt ist, dass wir nicht wissen, wie viele Leute wir denn überhaupt haben, die der Bundesrepublik helfen können. Also wir haben nirgendwo erfasst, wer denn überhaupt in den ganzen Katastrophenschutzbehörden, in den Zivilschutzeinrichtungen engagiert ist.
Jetzt ist ja in den letzten Monaten, auch vor allem in den letzten Wochen, viel diskutiert worden über eine wachsende Kriegsgefahr. Es ging um Drohnensichtungen, Luftraumverletzungen, Sabotageakte, also ist einiges zusammengekommen. Die Menschen, die Experten, Expertinnen, mit denen Sie gesprochen haben, gehen die tatsächlich davon aus, dass es in den nächsten Jahren zu einer militärischen Konfrontation mit Russland kommen könnte? Oder reden wir hier einfach nur, ich sag mal, vorbeugend, prophylaktisch über diese Szenarien? Also für wie realistisch wird das gehalten?
Ich glaube, da gibt's immer wieder unterschiedliche Meinungen und so Fragen nach der Wahrscheinlichkeit sind immer schwer zu beantworten. Was klar ist, und da sind wir uns, glaube ich, alle größtenteils einig, dass wir all diese Vorkehrungen treffen, um nicht in einen Krieg verwickelt zu werden, sondern die Grundüberlegung ist nicht die, wir bereiten uns auf einen Krieg vor, sondern wir müssen uns so darauf vorbereiten, dass wir Russland zeigen, es lohnt sich gar nicht, gegen uns Krieg zu führen, weil wir gut vorbereitet sind, weil es nicht so einfach wird. Und schaut mal, ihr habt auch in der Ukraine eure Probleme, mit uns wird es noch viel, viel schwerer. Das ist der Grundgedanke, der dahinter steht. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es natürlich militärisch weiter eskaliert, die ist gegeben. Wir sehen das mit den vielen hybriden Angriffen. Wir sehen das in unserem Zustand. Wir sind nicht mehr im Frieden, wir sind aber auch nicht im Krieg. Und das ist so ein ganz gefährliches Gemisch aus, wir wissen nicht genau, was sein wird. Wir wissen aber, wir müssen uns auf was vorbereiten, was hoffentlich auch nie eintreten wird. Und das ist natürlich auch ein schwieriger Zustand, um dann gewisse Vorbereitungsmaßnahmen auch zu treffen. Es kursieren ja auch verschiedene Jahreszahlen, 2029 immer wieder im Raum. Solche Jahreszahlen würde ich immer mit Vorsicht genießen. Was aber klar ist, wir sollten uns vorbereiten, damit es nicht eintritt.
Ferdinand Gehringer plädiert dafür, gut vorbereitet zu sein, falls Russland einen Krieg mit einem NATO-Land beginnt. Zusammen mit Johannes Steger hat er gerade ein Buch veröffentlicht, Deutschland im Ernstfall – Was passiert, wenn wir angegriffen werden? Was ihr gehört habt, das war ein Ausschnitt aus unserem Podcast Forschungsquartett. Da geht's jede Woche um neue Entwicklungen und Ergebnisse aus der deutschen Forschungslandschaft. Ich verlinke euch den Podcast und auch die Folge mit Ferdinand Gehringer in den Shownotes. Vielleicht habt ihr ja Lust, die Folge da nochmal in kompletter Länge nachzuhören. Im letzten Teil des Interviews geht es nochmal sehr konkret darum, was wir alle jetzt schon tun können, um uns sicherer zu fühlen. Das war's für heute. Diese Folge hat Wiebke Stark produziert und ich bin Jessie Hughes. Sage ciao, bis zum nächsten Mal.
Detektor FM. Zurück zum Thema.